Hallo und herzlich willkommen zu einer absoluten VD-Podcast-Special-Folge, denn VD feiert dieses Jahr sein 50. Firmenjubiläum. Ich bin die Anna und ich habe mir dafür keine geringeren Gäste eingeladen als unseren Firmengründer Albrecht von Dewitz und seine Tochter Antje von Dewitz, die seit 2009 VD-Geschäftsführerin ist. Ich habe in unser Gespräch einige Gegenstände mitgebracht, die viele Erinnerungen hervorrufen und anhand derer wir die Firmengeschichte sehr emotional, aber auch feuchtfröhlich einfangen. Wie waren denn damals die ersten Messen? Warum hat Whisky hier einiges ins Rollen gebracht? Warum zieht sich der Spruch "geht nicht, gibt's nicht" durch ganz VD? Wie sind die ersten Rucksäcke entstanden und warum war das Rückensystem von 1985 eine absolute Innovation? Wie war es für Antje, ungeplant schwanger bei VD in ihren ersten Job einzusteigen? Wie funktioniert eine gute Firmenübergabe innerhalb der eigenen Familie? Und was bedeutet Nachhaltigkeit für Antje persönlich, aber auch für VD? All das erfahrt ihr jetzt. Wir springen gleich mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Was haben wir hier? Wir haben hier.
Ja, wir stoßen gleich noch an. Okay.
Aperol hat jeder bereitgestellt, wenn wir gleich high sind.
Ja. Wir enthemmt sind.
Schauen wir mal. Nicht so viel Luft vorweg.
Mikrofone laufen. Ja, also ich freue mich voll, dass ihr da seid. Genau, ich habe Aperol dabei. Wir können anstoßen, nämlich auch Albrecht. Dort ist ja auch Geburtstag. Nochmal alles Liebe nachträglich. Also falls ihr einen Schluck trinken wollt.
Stoßen wir gleich
schon
an,
oder?
Ah, der ist ganz schön stark, ne?
Ja, ich wollte erst alkoholfreien Sekt und meinte, Elke, was? Auf gar keinen Fall kannst du alkoholfreien Sekt mitbringen. Deswegen wurde es jetzt Aperol. Mhm. Also, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier 50 Jahre VD feiern und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt und wir starten 1974 und Albrecht, da kommt der erste Gegenstand. 100 D-Mark. Mir wurde erzählt, dass damals für 100 D-Mark hast du deine Hopfendarre oder hat der Bauer Paul Martin die Hopfendarre an dich im Monat für 100 Euro vermietet.
Ja, das ist richtig. 100 Mark.
Wie war das damals für dich, so der Start mit der Hopfendarre?
Der Start, der war ein bisschen holperig, weil ich erstens kein Startkapital hatte und zweitens der Paul Martin, dem der Hof gehört, auch gar nicht wollte, dass ich anfing, weil er die Gesellschaft hat, der Aveco, die das nicht weitermachen wollten, dieses aufgegeben haben, diese Skigeschichte, für die ich angestellt war und die es auch nicht für sinnvoll hielten, mit Bergsport weiterzumachen. Und ich gesagt habe, dann mache ich aber Bergsport weiter. Und hat mein Mieter Paul Martin, der die alle gut kannte, aus Neukirch stammte, gesagt, ja, wenn die großen Herren, die eigentlich alles wissen, sagen, dass das nichts ist, dann musst du doch nicht sagen, nur weil du ein Preußer bist und schnell schätzen kannst, meinen, dass du das schaffst. Dann habe ich gesagt, doch, ich glaube, ich schaffe das schon. Und habe ihm auch versucht, auseinanderzusetzen, wie ich das schaffen will. Und dann hat er schließlich gesagt, na, wenn du gar nicht zu belehren bist, dann kriegst du halt die Hopfendarre und dann musst du 100 Mark zahlen. Ja, und was mache ich, wenn du das Geld nicht mehr zahlen kannst? Habe ich gesagt, Paul, dann muss ich was anderes machen, aber das glaube ich nicht. Und so ist das dann angefangen mit der Hopfendarre. Und das ging bis zum Schluss, bis 79, hat er diese 100 Mark haben wollen und auch nicht mehr, obwohl wir dann schon seinen ganzen Hof belegt haben und er auf seiner Landwirtschaft ziemlich behindert war.
Und wie kann man sich das in der Hopfendarre vorstellen? Da habt ihr dann mit Rucksäcken gestartet.
Nein, wir haben nicht nur mit Rucksäcken gestartet. Wir haben die Vertretung von Edelweiß und Stubai gehabt. Edelweiß, Berg und Bergseile und Gurte und alles, was so Software beim Klettern ist. Und Stubai, was die Hartware dazu ist, also Karabiner, Eispickel, Steigeisen etc. Diese beiden Firmen haben wir vertreten und das war eigentlich auch mein Startkapital. Der Dr. Teufelberger, Inhaber von Edelweiß, hat gegenüber Stubai eine Zahlungsgarantie übernommen, weil der Stubai gesagt hat, der kann ja vielleicht nicht zahlen. Und wie kriege ich denn unser Geld? Nach der Dr. Teufelberger, der das wohl glaubte, dass ich das schaffen könnte und auch interessiert daran war, dass seine Marke in Deutschland ordentlich vertrieben wird, gesagt, er übernimmt die Garantie gegenüber Stubai. Und außerdem hatte ich ein Rucksackprogramm angefangen. Dazu hatte ich einen guten Techniker, einen Bergführer, der sich viel mit Rucksäcken auseinandergesetzt hatte. Und mit dem zusammen habe ich die erste Kollektion gemacht in Deutschland bei der Firma Alpinsport in Immenstadt.
Also die Anfänge, die Antje, komme ich zu dir. Und zwar, wenn ich dir eine Glühbirne in die Hand gebe.
Fällt mir momentan noch nichts dazu ein.
Ja, aber was fällt dir vielleicht zu dem Spruch, geht nicht, gibt's nicht ein, wenn du gerade so die Anfänge von VD und allgemein VD hörst?
Ja, das ist das, was VD geprägt und was Albrecht geprägt hat. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist eher ein Ansporn, wenn was nicht geht. Dann heißt es nicht, dass es nicht geht, sondern es geht halt so nicht. Da muss man es halt anders machen. Da gibt es so viele Geschichten bei VD, wie jetzt die Gründungsgeschichte, die sich durchziehen, die immer quasi scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwunden haben. Und das zieht sich bis heute durch. Das finde ich auch total faszinierend, wie so eine Firmen-DNA über 50 Jahre sich einfach in so vielen Geschichten widerspiegelt.
Vor immer dieser Satz, Teil der Lösung und nicht das Problem sein.
Ja, ja,
ja. Glaube ich schon immer auch mit der Glühbirne-Innovation. Zu den Produkten und zu allem kommen wir gleich noch. Jetzt, Albrecht, du hattest nämlich gerade schon die Messe angesprochen und da ist mir auch was zu Ohren gekommen. Es bleibt nicht beim Aperol, nämlich, pass auf, also wir es werden sieht nicht hier so schick aus.
Ah, das ist sicher Whisky, diese gelbe Flüssigkeit in dem Glas, gell? Gut, Albrecht, das müssen wir sowieso noch üben, dass mir Whisky besser schmeckt. Da können wir jetzt gleich hier anfangen.
Also dazu, es ist leider jetzt nur mein Whisky von zu Hause. Martina meinte, deine Whiskyflasche im Büro ist auch schon relativ ausgedünnt. Daher, ich weiß nicht, ob der jetzt so gut schmeckt, aber ich dachte symbolisch, ist es ganz gut.
Ja, dann lass uns anstoßen.
Ja, so. Prost.
Dankeschön, dankeschön. Also tatsächlich war das so, dass...
Gut.
Oh ja, das ist richtig gut.
Echt? Ich
bin rauchig.
Ja.
Oh, das freut mich. Ich dachte, oh nee.
Wichtige Entscheidungen wurden oft bei Whisky getroffen, oder? Oder als wichtige...
Naja, zunächst mal der Whisky. Die erste Messe war natürlich ein Versuch, ein gewagter Versuch. Es war ein 45 Quadratmeter großer Messestand in Köln, den ich übernehmen konnte von der Aveco, den ich nicht mehr haben wollte. Durfte ich da hin, musste mir provisorischen Messestand zusammenbasteln, habe mir einen alten LKW gekauft, dass ich den auch nach Köln transportiert konnte, diesen Messestand. Der LKW hat nur 400 Mark gekostet, darum war das billiger als irgendwas anderes zu transportieren. Dann bin ich mit meinem Bretterhaufen da in Köln angekommen und hat einen ehemaligen Vertreter gebeten, mir doch beim Aufbau zu helfen. Und als er den Bretterhaufen gesehen hat und nächsten Tag sollte schon die Messe sein, da hat er gesagt, entschuldigen Sie, ich habe Sie für einen realistisch denkenden Menschen gehalten. Aber was Sie hier machen oder was Sie vorhaben, ist wohl Traumtänzerei. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Es tut mir sehr leid. Er hat gesagt, das kann ich nicht ändern, dann geh mal. Und dann war da mein lieber Klaus Fuhrmann, den hatte ich am Tag vorher kennengelernt, als ich den LKW flott gemacht hatte. Dann hatte der mich beobachtet und dann hat er mir auch geholfen, den LKW flott zu machen. Und der ist dann auch mitgekommen auf die Messe. Und wir haben den Messestand zusammen aufgebaut, wir haben die ganze Nacht durchgebaut. Dann haben wir die Messe gemacht und die Messe war ein Erfolg, weil wir viele Käufer getroffen haben, viele Händler getroffen haben, Verbände getroffen haben. Und als dann die Messe rum war, habe ich zum Klaus gesagt, so jetzt setzen wir uns hin und machen eine Messeabschlussbesprechung. Hat er gesagt, du, wir müssen den Messestand abbauen. Also, nee, Klaus, das kann warten. Wir machen jetzt eine Messeabschlussbesprechung. Und so haben wir unsere Messeabschlussbesprechung gemacht. Und diese Messeabschlussbesprechung war eigentlich der Auftakt zu all den Messefeiern, die wir dann die ganzen vielen, vielen Jahre danach gemacht haben. Dass wir, war also dann so Usus, wenn Messe rum war, dann wurde bei uns erstmal eine Messeabschlussbesprechung gemacht. Und es kamen dann Kunden auf den Stand und es kamen Wettbewerber auf den Stand. Und es war schließlich so, dass der VD-Stand nach der Messe so ein richtiges Treffen von allen war, die da Bergsport bezogen waren. Und das waren, da kamen auch die Freundschaften her mit Deuter, mit Mammut, mit Lever. Da haben wir uns alle getroffen und haben Messeabschlussbesprechung gemacht.
Darauf
da einen nochmal ein.
Während ringsrum die Messe zusammenbrach. Das ist ja mal das Tolle, ne?
Da kamen ja auch einige branchenübergreifend, du hast gerade angesprochen, da habt ihr euch ja alle getroffen und gesprochen. Da kam ja auch einiges zustande. Unter anderem habt ihr ja auch die Messe erstmal nach Friedrichshafen überhaupt geholt. War das bei Messebesprechungen oder wie kam es dazu, dass die überhaupt erst?
Naja, wir haben aufgrund dieser Freundschaften, die sich da bildeten, gesagt, wir müssen öfter mal zusammensitzen und unsere Interessen besprechen, was wir eigentlich für gemeinsame Interessen haben. So hat sich dann diese Outdoor-Gruppe gebildet. Und da es ja den Bund Deutscher Sportartikelindustrie gab, den BSI, hat der irgendwann bei uns angefragt, ob wir nicht bei denen Mitglied werden wollten. Und dann sind wir auch bei denen Mitglied geworden. Und dann waren wir während der Münchner Alten Messe noch verstreut auf den gesamten Messegelände. Und wir wollten dann, also eine unserer ersten Aktivitäten war, dass wir der Messegesellschaft sagen wollten, dass wir zusammen sein wollen in ein oder zwei Hallen. Also sind wir zu dem Dr. Marzin gegangen, der damals Messechef war, und haben gesagt, lieber Dr. Marzin, wir sind die Outdoor-Leute und wollen gerne in einer oder, wenn es viel Not, auch in zwei Hallen zusammengefasst werden. Da hat er gesagt, Outdoor kenne ich nicht, kenne nur Indoor. Als Messeleiter. Da fühlten wir uns dermaßen auf den Arm genommen, dass wir sagten, dann müssen wir unsere eigene Messe machen. Da hat er gelacht und hat gesagt, da hat dann viel Spaß dabei. So, und dann sind wir da rausgegangen und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein Konzept entwickelt. Also ich habe das Konzept hier für die Friedrichshafener Messe entwickelt, die anderen Messen mussten das alleine machen. Und dann haben wir uns wieder getroffen, dann wurden 6 Messen angeschrieben, die sollten ihre Konzepte ausarbeiten, uns einreichen. Und das Friedrichshafener war natürlich das Beste. Und dann haben wir meine Kollegen gesagt, das kriegst du aber nicht. Friedrichshafen kriegst du nicht. Das geht nicht. Wir können dir nicht Messe in Friedrichshafen machen.
Also 10 Kilometer vor der Haustür.
Ja, es bietet sich auf jeden Fall gut an.
Das wollten sie nicht. Das konnten wir auch im Nachhinein sagen, wer ist dann als nächstes dran? Also es wäre dann Nürnberg gewesen. Dann haben wir also Nürnberg hofiert und sind da ein paar Mal hingefahren und haben alles angeguckt, mit denen besprochen, bis es dann eigentlich so weit gewesen wäre, dass wir einen Vertrag unterschreiben müssen mit denen. Das war kurz vor Weihnachten. Als wir dahin kamen, haben die gesagt, sorry, wir haben das ist jetzt eine zu kurze Zeit, um das noch zu schaffen bis zum Anfang der Messe. Das war dann auch nur noch ein dreiviertel Jahr. Wir können nicht, wir müssen Rückzieher machen. Da haben sie alle sehr lange Gesichter gemacht und haben gesagt, glaubst du, dass Friedrichshafen das noch schafft? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt glaube ich, dass Friedrichshafen das schafft. Und so ist es nach Friedrichshafen gekommen. Ja. Und wurde die größte Outdoor-Messe der Welt und die beste.
Absolut.
Auf der Messe wurden ja auch die ein oder anderen Produkte natürlich gezeigt. Und ich habe hier ein besonderes Schätzchen von Angelika Meyer. Die arbeitet aktuell im Werksverkauf, hat aber auch schon in den 80ern bei VD gearbeitet. Auch ihr Mann Stefan, der jetzt in der Instandhaltung ist. Und die haben mir den Rucksack hier gegeben. Der war schon
überall.
Kanada, Mexiko,
New York City,
Schweden. Berlin. So, und ich glaube, die eigentliche Innovation ist nämlich hier das Rückensystem. Albrecht, ich habe gehört, das war so das erste verstellbare Rückensystem. Weißt du noch, wie das so zustande kam oder wie das auf der Messe auch ankam? Weil man kann, glaube ich, hier unten, also man kann den Rücken komplett verstellen. Und das war ja schon eine große Innovation damals.
Was gab es da gar nicht in der Form. Nein, der Hüftgurt ist in der Höhe verstellbar. Die Schultergurte sind in der Höhe und in der Weite verstellbar. Das gab es sowieso noch nicht. Der Rahmen ist anatomisch geformt, ist aber flexibel. Es ist ein relativ leichtes Leichtgewicht. Unsere Gedanken gingen ja dann noch weiter. Also das war dann der Einstieg davon. Und als nächstes wollten wir eigentlich das hier und auch das hier aufblasbar machen, also pumpen.
Oh.
Das haben wir auch.
Also vorher oder während?
Während der Entwicklung, das kann man anschließen, klar.
Nee, aber wann pumpt man das auf?
Das war so ein Ventil, dass man das individuell einstellen kann, die Härte einstellen kann.
Ah, okay.
Auch auf die Beladung des Rucksackes, auf den Empfindsamkeit des Rückens, des Trägers. Aber da sind wir irgendwie nie zugekommen, leider. Das hat viel Spaß gemacht. Das war eine schöne Sache. Das war Innovation.
Was war denn so?
Also man muss dazu sagen, gell, wir haben hier einen Rucksack vor uns liegen. Der ist, glaube ich, 1986 auf den Markt gekommen. Oder 84 irgendwie.
Ja, ich hab auch
also knapp 20 Jahre her. 40 Jahre her.
40. Aus 89 da im Katalog.
Ja,
da
aber war der ist vorher entwickelt
auch
worden.
Drin. Genau.
Der Tergoflex.
Und die Angelika und der Stefan meinten beide, ich muss gut drauf aufpassen, weil sie den immer noch verwenden. Und der ist auch von innen und außen noch tipptopp.
Er ist flexibel. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Hm. Körperrecht geformter Rahmen, Kontaktrahmen. Passt sich der jeweiligen Körperform an, passt sich den Bewegungen an. Haben wir was Tolles gemacht.
Absolut, absolut. Also auch, ich habe mich auch in die ganzen Produkte nochmal rein, auch jetzt fürs 50-Jährige, gell, um einfach auch so den roten Faden durch VD nochmal auch mit diesen Pionierentwicklungen im Produktbereich.
Ja.
Das, ich finde, das gehört absolut dazu. Dann aber auch die erste Doppeljacke, die irgendwie ein Jahr vorher
die
kam.
Die war ja...
Lasa.
Die war ja top. Da waren wir unik mit. Und zwar recht lange. Es hat lange gedauert, bis alle nachgezogen. Wir haben dann alle nachgezogen.
Ja.
Aber zunächst mal 2 Jahre waren wir bestimmt unik mit der Lase. Und das hat uns unglaublich viel geholfen, weil das ja der Einstieg in die Bekleidung für uns war. Es war nicht so einfach, in Bekleidung einzusteigen als Hartwarenmensch. Haben einige geschafft, versucht, haben aber nicht alle geschafft. Und ich habe das ja dann mit der Jutta Röthe gemacht. Mit der saßen wir zusammen. Und dann hat sie gesagt, die Doppeljacke ist doch was Tolles. Da habe ich gesagt, Doppeljacke ist was Tolles, aber was können wir dann machen? Doppeljacke in der Form gibt's ja schon. Und dann haben wir die immer weiter gemacht, immer weiter gesponnen und haben die als Weste gemacht, abnehmbare Ärmel gemacht, wendbar gemacht. Da war der wirklich die eierlegende Wollmilchsau, die Lase. Und die Lase hat dann dazu beigetragen, dass wir wirklich umsatzmäßig im Bekleidungssektor richtig Gas geben konnten. Mhm. Dann kam noch die Sund dazu als Blouson, Sommerjacke und wie hieß die, die ihr heute noch habt? Die
Escape.
Escape. Das waren so diese Dinge, die uns da wirklich gut vorwärts gebracht haben.
Ja, das ist schon spannend, gell? Die Escape gibt es bis heute. Also Escape, Laser jetzt nicht mehr, aber Escape ist 40 Jahre
Laser,
alt.
Laser gibt es nicht mehr?
Nee, Laser gibt es. Die wird sicher wieder kommen, aber
jetzt
momentan gibt sie gerade nicht. Die macht gerade eine Ruhepause.
Ja, was sind denn so eure, jetzt habt ihr ja gerade schon so ein bisschen Produkt-Highlights. Gibt's, also würdet ihr sagen, jetzt Rucksäcke und die Jacke oder irgendwie auch Zelte? Was ist so euer persönliches Produkt-Highlight?
Zelte ist mein Produkt-Highlight ist das Space 2.
Ja, das älteste immer. Zelt immer, gell?
Warum? Na, zunächst mal, weil ich das ein universell tolles Zelt fand. Du kannst Innenzelt, Außenzelt ineinander hängend, brauchst zwei Heringe nur, rechts und links einzuspannen oder an beiden Seiten anzuspannen, das Zelt steht. Mhm. Du kannst sofort reinkrabbeln, du musst da nicht als Innenzelt reinhängen. Das geht ratzpatz und du bist einsatzfähig. Selbst wenn es schlechtes Wetter ist, unheimlich schnell bist du da in dem Zelt drin, hast deinen Krempel rein drin und bist im Trocknen. Es ist sturmfest, es ist leicht, es geht für bis zu drei Personen. Also ich finde es ein ideales Zelt. Ich habe das viel, viel, viel genutzt und sehr lieb gehabt. Und dann haben wir ja später diese Familienzelte entwickelt. Also mit Zelten haben wir einen richtig guten Deal gemacht. Eigentlich aus Liebe zum Produkt, aus Leidenschaft.
Ich glaube tatsächlich, dass also bei Rucksäcken auch, aber bei Zelten auch eben diese ja Ingenieur, also dieses, weißt du, das Schwäbische auch, dieses Daniel Düsentrieb, dieses wir
Bastler. Wir haben uns überlegt.
Bastler, genau. Ja. Wir schaffen die ideale Lösung für das, was man wirklich braucht und so. Also so Liebe zum Detail und Liebe zur Konstruktion, das kommt in den Zelten super durch. Ja, und in den Rucksäcken auch. Also deshalb. Bin ich, glaube ich, auch bei Zelten bei meinen Lieblingsprodukten, weil die am stärksten sozusagen so diese Liebe von VD zur perfekten Konstruktion ausdrücken.
In den 80ern, da warst du ja Anfang...
Also ich bin 72 geboren, das heißt, also in den 80ern war ich 8.
Ja, war das so für dich, das alles so mitzubekommen und irgendwie in VD, in der Hopfendarre, in den Anfängen da dabei zu sein?
Also ich muss sagen, meine Erinnerungen sind überhaupt gar nicht ausgeprägt. Also ich glaube, meine Schwester Martina hat immer für die besseren Erinnerungen. Also ich, wenn ich solche Fotos sehe, wie da, wo ich quasi mit meiner Schwester Martina vor dem Firmenlogo stehe, dann habe ich schon das Gefühl, ich erinnere mich, aber tatsächlich ist es nicht sehr ausgeprägt. Also für uns war das Aufwachsen da, also Obereisenbach, Untereisenbach, da wo VD gegründet wurde, ist ein winziges Dorf. Also da sind 5 Häuser und da ist ein Bach und da hatte ich einen Pony oder wir hatten einen Pony und 2 Nachbarskinder ungefähr. Das war natürlich ein tolles Aufwachsen, gell? Also ich meine, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Kinder, da war jetzt nicht so viel geboten, aber wahnsinnig viel Natur und freies Rumrennen und ich glaube, wir konnten ja auch immer rüber in die Scheune und gucken, was ihr gerade macht und so. Also es war einfach ein freies Aufwachsen. Das habe ich in Erinnerung. Was genau VD war, und das war mir, glaube ich, mit 8 oder so überhaupt nicht gar nicht bewusst.
Ja, und dann später so.
Außer dass vielleicht eben im Schlafzimmer war ja auch das Büro und so.
Ja, dann gibt's
also
auch.
Wir waren ja in einer ziemlich kleinen Wohnung. Was heißt ziemlich klein? Das war jetzt nicht klein.
Also 5-Zimmer-Wohnung.
5-Zimmer-Wohnung, ja. 5-Zimmer-Wohnung mit 3 Kindern und eben Büro und Meerschweinchen.
Fritzchen. Ja, da gibt's auch gute Geschichten, dass Fritzchen immer ausziehen musste, wenn irgendwelche Besprechungen waren oder so.
Ja, genau.
Und der wurde dann erstmal.
Ja, was ich in Erinnerung habe, sind die Fotoshootings, weil da durfte ich dann auch mitmachen.
Als Model oder
als Model, als Model Fotografin. Mit Klettergurt.
Ja. Ah ja.
Da musste ich mich entscheiden. Will ich jetzt zu Simona zur Übernachtung oder mache ich mit beim Fotoshooting zu VD? Und dann habe ich mich fürs Fotoshooting entschieden. Und hat es nicht in den Katalog geschafft.
Ja, ich wollte gerade sagen, schade, weil die Fotos die habe ich nicht gesehen. Ja, aber so richtig ging ja deine Karriere bei VD dann 1998 los, als du als Produktmanagerin gestartet bist für den neuen Bereich Packs and Bags, urbane Rucksäcke. Mhm. Aber da ging es ja nicht nur beruflich steil bergauf, sondern...
Was ist das jetzt? Ich habe jetzt hier einen Schwangerschaftstest in der Hand. Der ist ja ungebraucht.
Ja, der ist noch ungebraucht. Wie war das für dich? Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du bei deiner Vertragsunterzeichnung festgestellt hast, kommt noch mehr.
Also nee. Ich war noch im Studium und im Studium habe ich ganz viele Praktika gemacht. Bei Frauenorganisationen, bei Umweltorganisationen, bei der Süddeutschen, beim Norddeutschen Rundfunk, in einer Elfenbeinküste, im Goethe-Institut. Immer auf der Suche nach, wo ist mein Platz? Wo trage ich, also wo verändere ich die die Welt und leiste meinen Beitrag. Und auf eine, für mich war ganz klar, irgendwann, also gucke ich das auch bei VD, weil das war ja schon in meinem Ohr, aber ich konnte mir nicht richtig, nicht so wirklich drunter vorstellen, was man da so macht in der Wirtschaft. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Praktikum machen. Und aber ich habe gesagt, gut, dann baust du den neuen Geschäftsbereich auf als Praktikantin, was ja schon eine herausfordernde Aufgabe ist, was ich total cool finde, weil da kommst du voll in die Gestaltung, gell? Leckst du natürlich sofort Blut, also ich jetzt, und habe mein Studium abgeschlossen und habe dann gesagt, nee, das finde ich toll, ich habe jetzt hier sowas vorangebracht, dann möchte ich natürlich erstmal dabei bleiben. Und habe dann mich verabredet mit dem Erwin, unserem CFO damals, unserem Finanzchef, und habe gesagt, ja, der war gleichzeitig unser Personalchef war, und er hat gesagt, so, dann kommst du am Montag und dann unterzeichne mal den Vertrag. Und dann war ich bei der Vertragsunterzeichnung in seinem Büro und dabei bin ich kurz ohnmächtig geworden. Kurz so weggesackt. Habe ich mir nicht so wirklich viel bei gedacht, außer dass ich es jetzt schräg fand. Oh ja, und zwei Wochen später habe ich festgestellt, oder ein paar Wochen später habe ich festgestellt, oh, ich bin schwanger.
Ja, und dann, wie hast du das dann alles gemanagt?
Dann war es ganz, also es war tatsächlich für mich eine ganz, also ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt nicht irgendwie vor, Kinder waren gar nicht auf meinem Plan. Mein erster Gedanke war tatsächlich, boah, ist mir das peinlich. Also jetzt fange ich hier meinen ersten Job an und bin gleich schwanger. Ausgerechnet noch irgendwie bei meinem Vater. Also mir war das irgendwie echt erstmal peinlich. Und außerdem, will ich überhaupt Kinder? Ich hatte mich mit der Frage noch gar nicht beschäftigt. Wolfgang und ich haben dann tatsächlich so eine Pro-Kontra-Liste gemacht, ziemlich schnell festgestellt, okay, auf der Kontra steht eigentlich nichts, außer ist jetzt gerade ungünstig. Auf der Pro haben wir uns dann ganz viele Sachen ausgemalt. Ah, auf der Kontra stand auch, wir wollten eigentlich, wenn er dann fertig ist mit dem Studium, um die Welt fahren mit dem Fahrrad. Mhm. Das stand noch drauf. Aber sonst eigentlich nichts. Ja, und dann bin ich zum Albrecht gegangen, habe gesagt, so, hab ihm das gebeichtet, und es war mir einfach so unangenehm. Und hat er gesagt, ja, wo ist das Problem? Das ist doch super. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch toll.
Also so, das kriegen wir alles hin. Du hast dir da nicht gedacht, mit Kind, wie soll das klappen?
Nein, warum? Ich sehe so nach wie vor nicht als besondere Schwierigkeit an. Natürlich gibt es da ein paar Dinge, die man regeln muss, aber insgesamt ließ sich das auch gut machen und hat sich auch gut machen lassen. Es ging prima. Ging genau so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ne?
Ja, also tatsächlich war es dann so, ich war dann mit Baby im Großraumbüro, ja. Weil es gab ja keine Betreuung oder so hier in Oberschwaben. Ja. Das war also jetzt nicht ganz unkompliziert. Und, ja. Aber allein dieses Weg von diesen Glaubenssätzen, das ist gar nicht möglich. Ja. Das hat schon so viel Erleichterung in mir geschafft, dass ich da auch die Energie für hatte, die nächsten Schritte einfach auszuprobieren.
Wo wir wieder bei der Glühbirne sind, es klappt. Einfach, auch wenn man vielleicht gar nicht
genau,
denkt.
Ja, so, also genau, wie war der Spruch?
Geht nicht, gibt's nicht.
Ja, das hilft einfach, wenn man einfach sich einfach nur darauf konzentriert, ja, was ist denn da tatsächlich da jetzt, und sich nicht nur von dem, was im Kopf gerade abgeht, davon abhalten lässt.
Und die Kultur oder das alles, was dann geschaffen wurde, oder Albrecht, was du auch schon angegangen hast, eben, dass es alles möglich ist und dass man auch mit Kindern und allgemein, das finde ich, spürt man so sehr hier. Antje, wie würdest du die VD-Kultur beschreiben?
Also wir haben ja als, ich finde es auch sehr passend, wir haben als Vision, haben wir uns vorgenommen, wir möchten Lebensqualität schaffen. Und zwar nicht nur mit unseren Produkten. Und es ist ja total naheliegend mit Outdoor-Produkten, weil was ist es schöner, als in der Natur irgendwie aufzutanken und dabei sich auch gut zu fühlen in dem, was man gerade trägt, und sich da sicher zu fühlen, aufgehoben zu fühlen und ja, in diesen düsteren Zeiten vielleicht auch wirklich sozusagen zu sich zu kommen. Das ist ja eh klar. Aber eben auch in der Art und Weise, wie man wirtschaftet und wie man miteinander umgeht. Und das prägt VD sehr stark. Dass eben erstmal nichts ist unmöglich und vor allem eben auch come as you are sozusagen, gell? Und wir schauen, was möglich ist. Und wir schauen gemeinsam auf Augenhöhe, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Das prägt VD sehr stark. Diese Kultur, dass es nicht sozusagen, dass du dich nicht als Mensch, der bei uns arbeitet, reinpressen musst in ein bestimmtes Muster und deine Werte oder deine Vorstellung von deinem eigenen Leben abgeben musst, sondern du kommst, come as you are, und wir gestalten es gemeinsam und verändern uns gemeinsam miteinander. Und dabei der hohe Respekt davor, dass jeder Mensch eben seine eigenen Vorstellungen auch mitbringt. Also nicht Werte teilen wir, aber so wie man das Leben ausprägen möchte, eben auch von Arbeitszeiten, von Arbeitsort, von Teilzeit in Führung, von auch, bin ich jetzt extrovertiert oder introvertiert. Also irgendwie so, dass jeder hier seinen Platz findet und einen wertvollen Beitrag leistet. Ich glaube, das ist das, was wir ganz gut schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ein Teil von uns ausmacht, was uns wirklich stark macht.
Und wie war dann so die Übergabe? Ihr beiden, hat dann 2009 gut geklappt?
Also zunächst mal ja, es hat gut geklappt. Aber ob es nun für uns beide leicht war, das muss jeder für sich selbst sagen. Für mich war es sicherlich nicht leicht. Ich habe mich ja ein bisschen rausgenommen, dadurch, dass ich A, den Edelried noch hatte, und B, habe ich mir vorher schon ein weiteres Bein in Vietnam geschaffen. sodass ich dann da 6-mal im Jahr in Vietnam war und die Fertigung da aufgebaut habe. Sodass ich, nachdem ich dann mein Büro geräumt habe am 31.12. und gesagt, so Antje, that's yours now. Mhm. Natürlich ist das nicht einfach, nee. Und sie hat andere Ansichten in der Unternehmensführung als ich. Wir haben unterschiedliche Praktika, wir haben unterschiedliche Erfahrungswerte. Mhm. Wir kommen, sind es unterschiedliche Generationen. Und natürlich kann ich nicht alles gut finden, was die Antje macht, und umgekehrt kann sie nicht alles gut finden, was ich gemacht habe. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ist es leicht? Nein, es ist nicht leicht. Sonst würden alle Übernahmen, Übergaben problemlos klappen. Die meisten klappen ja leider nicht so, weil es da eben diese menschlichen Schwierigkeiten gibt, würde ich mal sagen. Die generationsübergreifend, erfahrungsübergreifend. Ja, und auch das Loslassen ist, glaube ich, so eine Sache. Mhm. Nicht? Erstmal, also jetzt gebe ich den ganzen Scheiß, den ich da über 35 Jahre aufgebaut habe, gebe ich jetzt weiter. Weg ist er. Uiuiui. Wenn das mal gut geht.
Ja, also ich hatte da 3 Jahre zuvor gearbeitet am Stiftungslehrstuhl Entrepreneurship in Hohenheim. Und also ein beliebtes Sache für Seminararbeiten für die Studenten war quasi so Übergabe, also Übernahme, Übergabe an den Nachfolger.
Ja.
Da gab es verschiedene Modelle, eben auch der General, der sich hinter den, quasi der Übergeber, der als General, der sich hinter den nächsten Hügel verzieht, gell, und guckt und dann quasi bei der gleichen Schwäche schon wieder zum Angriff bläst, ja, und das Ganze wieder übernimmt.
Und du hast dir gedacht,
oh. Und nee, das war in der Realität, ist es auch so, gell? Ja. Also tatsächlich, ich glaube, wissenschaftlich gesehen, die meisten Übergaben gehen schief.
Ja.
Und ich hatte ein super Gefühl, weil der Albrecht ja auch, du warst ja im Aufsichtsrat bei anderen Unternehmen und hast da für dich gesehen,
was da alles schief geht.
Mhm. Er hatte gesagt so, hey, ich übergebe dir am 1.1., ich räume das Büro, ich mische mich, also ich greife nicht ein.
Mhm.
Daran hat er sich komplett gehalten. Total. In der Position, wo ich war, also ich hatte eigentlich, war schon guten Mutes einerseits, andererseits habe ich überall im Umfeld gehört, so ein bisschen so, oh Gott, du Arme. Du glaubst doch wohl nicht, dass der Albrecht nicht eingreifen wird.
Ja.
Du Arme, du wirst, also vom Wettbewerb habe ich auch gehört, sie wird ewige quasi, also so quasi auf dem Motorrad hinten sitzen, weil sie so Beifahrerin, mhm, sein und so. Eigentlich wird der Albrecht regieren und so. Also ich war schon so ein bisschen so sensibilisiert, aber andererseits habe ich gedacht, naja, er hat es gesagt und so.
Mhm.
Und eigentlich ging es erstmal gut, aber dann, es ist einfach so, gell? Du hast unterschiedliche Vorstellungen und da ist Leidenschaft auf beiden Seiten.
Ja.
Und,
ja, komisch, finde ich.
Ja, also es war dann schon teilweise hart, also für uns beide, klar für uns beide, also weil dann sich dann ja auch Welten vermischen.
Ja.
Also die Unternehmenssicht, die Familiensicht, man kommt in unterschiedliche Rollen rein, es ist überhaupt nicht geübt, immer ist auch keiner dabei, der sagt, es ist jetzt normal, diese Phase, das ist total logisch, das ist jetzt erstmal so. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen, jemanden dabei zu haben, der, mhm, sagt so, das ist jetzt völlig normal. Ich glaube, ich würde tatsächlich jedem raten, der übergibt, lasst euch einfach begleiten. So, weil das sind Phasen, die kommen, wie sie, die sind irgendwie natürlich vorhersehbar, und wenn du das schon weißt, ist es vielleicht nicht so heftig. Also als ich das Unternehmen angefangen habe zu führen, war ja oft so die Situation, ganz oft am Anfang, dass ich gefragt wurde, weiß das der Albrecht? Was sagt denn der Albrecht dazu? Und es waren Momente, wo quasi, wenn der Albrecht das gewollt hätte, er quasi, also als General, also sowas von nahtlos sagen hätte können, finde ich alles doof. Wir machen es wieder so. Er hat es nie getan. Also du hast dich nicht mit Kritik zurückgehalten, gell, aber du hast nie eingegriffen. Das war super.
Ja.
Das war super, aber trotzdem war es hart.
Ja.
Für uns beide. Und da sind wir Gott sei Dank durch. Also
mit Kritik habe ich mich ja wohl zurückgehalten, natürlich.
Ja, du hast dich in deiner Welt für Kritik zurückgehalten. In meiner Welt kam die Kritik doch an.
Oh Mann. Ja, danke, dass ihr das so erzählt habt. Und Albrecht, du hast es gerade schon angesprochen, und zwar 2009, als die Firma dann übergeben wurde, hast du unter anderem in Vietnam, ich war shoppen im Asialaden in Bregenz, Reisnudeln, kannst du eine Suppe und Cracker.
Hast du dir nur geschenkt?
Ja.
Oh, Anna, ja.
Und zwar auch, wie war das für dich nach Vietnam? Du hattest ja schon gute Kontakte so nach Asien und China, und da war ja schon viel los, aber dann so den Schritt, da eine eigene Produktionsstätte in Vietnam aufzumachen und da jetzt auch ja viel zu sein.
Also zunächst mal hatte ich 89 oder 90 die Rucksackproduktion in China aufgemacht.
Mhm.
Und die lief ja noch, als ich nach Vietnam ging. Die lief bloß nicht mehr so, wie ich das gerne hätte, weil meine chinesischen Partner nicht mehr ganz so wollten, wie ich mir das vorstellte. Und weil China auch zu teuer wurde und weil China auch mehr in den technischen Bereich abwanderte. Und heute würde ich sagen, weil China inzwischen auch zu autokratisch ist, das habe ich aber damals noch nicht so gesehen. In Vietnam habe ich zur gleichen Zeit ja schon ein Büro aufgemacht, in 89. Bin ich das erste Mal nach Vietnam gefahren, nach Ho Chi Minh gefahren, habe da ein Büro aufgemacht mit einer Ungarin zusammen, die ich übernommen hatte vom ungarischen Staatskombinat, die da in Vietnam für die ungarischen Staatsbetriebe Bekleidungsproduktion koordiniert hat. Und ich hatte einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, dass Vietnam jetzt wirtschaftlich so weit ist, 10 Jahre nach Beendigung des Krieges, und dass man da schon was tun könnte. Und die Spedition so und so, die sei da schon auf dem besten Weg. Und dann habe ich bei der Spedition so und so in Frankfurt angerufen und habe da auch den richtigen Mann ans Telefon bekommen. Habe gesagt, was kannst du mir über Vietnam erzählen? Hat er mir was erzählt. Und dann habe ich gesagt, würdest du mir empfehlen, dass ich dir das, was ich da mal rüberkomme, mir das angucke? Hat er gesagt, oh, da kann ich dir was Gutes tun. Das ist die Frau so und so. Mhm. Ihr Mann arbeitet bei uns in der Firma, der ist eine Pfeife, aber ihre Frau ist gut. und die ist jetzt durch den Umsturz der Systeme, das war 89, da hat sich alles verändert, da hat Ungarn und wie die ganzen übrigen Ostblockländer, hat es diese unwahrscheinlichen Veränderungen gegeben, da war die frei. Also habe ich die getroffen, da muss ich noch auf dem Schiff leben in Ho Chi Minh, da waren die Hotels noch gar nicht fertig. Da war ein Schiff in den Hafen reingeschleppt, da habe ich in einem Schiff gelebt. Und dann habe ich die kennengelernt, habe ich die angestellt, habe ich nur Büro gemacht und habe dieses Büro ja dann all die Jahre gehabt. Mhm. Das besteht heute noch, das ist heute QC-Office. Das hat auch nicht ewig diese Ungarn gemacht, da haben wir irgendwann eine Vietnamesin eingestellt, die es dann jahrelang weitergemacht hat, weil zu der damaligen Zeit die Produktion in Vietnam noch nicht so weit war, dass die Firmen selber sich die ganzen Materialien und auch den Organisationsablauf selber planen konnten. Die haben wohl ihre Produktion geplant, aber all die Materialbeschaffung und all das Sonstige musste man ihnen vorkauen. Dazu eben das Büro, dazu musste man uns entsprechend organisieren. Also ich hatte Vietnam-Erfahrung. Mhm. Bin dann aus China weggegangen, weil es mir dann nicht mehr so gefallen hat. Und weil ich dann was Eigenes wieder machen wollte und weil ich ihr übergeben wollte und da eine Möglichkeit sah, was Neues in der Zeit anzufangen. Darum Vietnam. Und nicht nur darum Vietnam, sondern auch Vietnam, weil inzwischen die ganzen Rucksackfirmen, die früher in Korea angesessen sind, wir haben ja auch 10 Jahre in Korea Rucksäcke gefertigt, von 79 bis 89, wo wir dann nach China gegangen sind, haben wir 10 Jahre in Korea gefertigt. Die waren aber mittlerweile alle abgewandert, nicht nach China komischerweise, sondern nach Vietnam. Haben sich da in Vietnam so eine richtige Rucksackmafia hat sich da gebildet in Ho Chi Minh. Die kannte ich eigentlich auch alle. Und darum bin ich ja eben nicht nach Ho Chi Minh gegangen, eben weil das eine koreanische Rucksackmafia ist und ich da nicht untergebuttert werden wollte von denen, sondern ich bin in den Norden gegangen.
Mhm. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen in Vietnam? Da werden ja noch unsere Rucksäcke auch produziert. Du bist auch noch vor Ort. Vielleicht noch mal einmal, wie ist die Situation da in Vietnam? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben eigentlich eine recht moderne Produktionsstätte mittlerweile erbaut. Die ist immer weiter vergrößert worden. Wir haben zunächst mal eine Fläche von 1 Hektar gehabt. Da stand eine Halle drauf. Da haben wir mittlerweile alles zugebaut. An sich etwas zu viel zugebaut, weil das ganze dieser Hektar ist versiegelt mittlerweile. Darum haben wir noch eine zweite Factory angefangen in der Nähe. Und mittlerweile haben wir jetzt die dritte Factory angefangen. Und wie man sich das vorstellt, nun, die Rucksackproduktion ist eigentlich eine klassische Nähproduktion, die unterschiedlich ist von der Bekleidungsproduktion, weil ein Rucksack sich aus vielen, vielen Einzelteilen zusammensetzt, meistens spindelig kleine Teile, schwer zu nähen ist, also ist produktionstechnisch anspruchsvoller als Bekleidungsproduktion. Ist schwieriger. Jemand, der in der Bekleidungsproduktion gearbeitet hat, kann in der Rucksackproduktion übernommen werden, ist aber nicht automatisch gesagt, dass es auch schafft, eben weil du festere Materialien hast, härtere Materialien hast, hast mehr Arbeit. Du hast nie die langen, schönen Nähte, wie du es in der Bekleidungsindustrie hast, sondern hast immer kleine Püttelarbeiten. Macht manchen Spaß, manche finden das nicht so schön, aber ja, es klappt. Und wir haben da recht schnell uns ausgeweitet. Wir haben diese Fabrik übernommen mit 350 Leuten. Davon haben wir 150 nicht übernommen, wegen. Mhm. Auch alterswegen, weil da auch welche viel zu jung waren. Und dann haben wir mit 200, 250 angefangen aufzubauen und haben dann eine Line nach der anderen. Eine Line, das sind Nählines, Linien, Produktionslinien. Setzt sich jeweils aus 32 Maschinen zusammen, Maschinen unterschiedlicher Art. Die Nähleinen versucht man möglichst variabel zu halten, sodass man schnell umstellen kann für unterschiedliche Ansprüche in der Produktion. Und da bist du dann dabei, das weiterzuentwickeln. Und dann hast du ein paar Leerlines. Leerlines nicht mit EE, sondern mit EH, wo dann die Neukommer sitzen, die Newcomer, die dann da ausgebildet und geschult und gemacht werden, bis sie dann soweit sind, dass sie in eine Produktionsline übernommen werden können.
Antje, ich übergebe dir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den wir ja schon 2015, aber jetzt auch für dieses Jahr nochmal bekommen haben in zwei Kategorien. Unter anderem auch für Lieferkette und dass wir da nachhaltig und fair produzieren. So der ganze Nachhaltigkeitsaspekt, was bedeutet der dir oder warum hast du den so fokussiert auch bei VD?
Weil, glaube ich, dieser Drang in mir, meinen Beitrag zu leisten für so eine lebenswerte Welt, der existiert weit dringender und präsenter noch, bevor diese Entscheidung, dass ich bei VD einsteige. Ich dachte ja eher, dass ich eben quasi auf die Seite der NGOs gehe und da kämpfen werde. Vielleicht sogar gegen die böse Wirtschaft, die ja Teil von so vielen Problemen ist. Das letzte Praktikum eben bei VD war für mich ausschlaggebend zu sagen, oh wow, also Wirtschaft heißt ja gar nicht nur irgendwie Zahlen schieben, sondern heißt ja, also ich hatte keine Wirtschaft in der Schule, gell? Ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen, was der Albrecht eigentlich macht. Ich fand schon faszinierend, aber so richtig vorstellen konnte ich mir nicht als Kind und als Jugendliche, was das eigentlich heißt, ein Unternehmen zu leiten. Und das hat mich schon fasziniert. Also diese verschiedenen Aspekte der Verantwortlichkeit, die man hat, eben für die Menschen, die vor Ort bei ihm arbeiten, für die Menschen der Lieferkette, für die Produkte, für die Auswirkungen der Produkte, für die Wirkung in die Gesellschaft hinein. Das war also quasi Handlungsspielfelder und Verantwortung. Mhm. Ein Traum. Und eben, ich bin total leidenschaftliche Outdoorerin. Also von daher, das war für mich dann auch so, wow, also so ein Privileg sozusagen, so eine Firma zu haben und da Nachfolgerin werden zu können, das hat sich mir dann schon erschlossen. Und was aber für mich dann auch klar wurde, ist einerseits, dass ich beeindruckt war von dem, was VD schon in der Vergangenheit getan hat an Nachhaltigkeitsaspekten. Also 1994 schon hatten wir ein eigenes Recycling-Netzwerk aufgebaut. Also wir hatten rückstandslos recycelfähige Kollektionen im Markt und Händler, die gebrauchte Ware zurückgenommen haben und auch ein Industrienetzwerk, das das rückstandslos recyceln konnte. Downcycling zwar, zu Knöpfen, aber immerhin, 1994. Ja. Also der Zeit wieder weit, weit, weit voraus, Bedürfnisse erkannt, die da waren, aber wo es eben noch zu wenig gab, die quasi den Wert davon erkannt haben, gell? Also wir sind heute wieder am ähnlichen Punkt. Wissenschaftlich schon ein bisschen weiter, aber trotzdem, es ist ja bis heute so, dass Textilien noch nicht recycelt werden.
Ja.
So gab es eben viele Beispiele bei VD, wo ich auch begeistert war, dass da ganz viele Menschen mit Herzblut, also mit grünem Blut sozusagen, auch an Lösungen gebaut haben. Nach dem Grundsatz, geht nicht, gibt's nicht, gell? Halt eben für die pro Nachhaltigkeit.
Ja.
Und das für mich so offensichtlich wurde, dass dieser gestalterische Aspekt mir am Herzen liegt. Also weniger drüber schreiben oder weniger sozusagen von der anderen Seite dafür kämpfen, als selber machen. Als ich in die Geschäftsführung kam oder auch als ich begonnen habe zu arbeiten, war ich ja schon schwanger und dann in der Geschäftsführung hatte ich inzwischen 4 Kinder. Und dieser Wunsch, was Positives zu bewegen, also diesen Planeten sozusagen lebenswert zu gestalten und zu erhalten, wurde dadurch ja immer nur mit jedem Kind noch weiter gestärkt. So, ich möchte meinen Beitrag leisten, dass meine Kinder einen guten Planeten vorfinden. Und natürlich sind wir in der Industrie, die ist einfach eine Risikobranche. Textilindustrie ist mit Bauindustrie und Lebensmittelindustrie eine der drei großen Risikobranchen weltweit, aufgrund der Schadstoffe, aufgrund der Arbeitsbedingungen, aufgrund der großen Verbräuche von Ressourcen und Wasser und Emissionen und so weiter und so weiter. Also sozusagen aber auch sozusagen die Wurzeln weitergeführt, die schon da waren.
Jetzt noch die letzte Frage, da stoßen wir noch einmal an. Auf was freut ihr euch jetzt so in der nächsten Zeit? Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre? Geschenke mitnehmen.
Ich habe den hier gerade vor mir liegen. Ich möchte da noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Die passt ganz gut in die Zeit. Als ich nach Spanien kam und Rucksäcke produzieren wollte, haben die ganze Kollektion fertig gehabt. Dann habe ich meinen Auftrag gegeben für die erste Produktion. Und dann haben die Spanier gesagt, wir brauchen aber eine Bankgarantie. Ich dachte, was für eine Bank, aber wir Bankgarantie? Ja, guck mal, du gibst jetzt einen Auftrag über 100.000, über mehr als 100.000. Wir brauchen eine Bankgarantie über 100.000 Mark. Da habe ich gesagt, ja, schauen wir mal. Und dann bin ich zu meiner Bank gegangen, zum Dieter Lutz, und habe gesagt, Dieter, ich brauche eine Bankgarantie über 100.000. Dann hat er gesagt, Albrecht, das weißt du doch ganz genau, dass ich dir keine Bankgarantie. Da war ja nichts, woher sollte er mir eine Bankgarantie geben? Da habe ich gesagt, ja, ich will ja auch gar nicht von dir eine Bankgarantie haben, sondern ich möchte die Bestätigung haben, dass du mir eine geben würdest, konjunktiv. Über die genauen Dinge können wir noch später sprechen. Aber wenn du mir das bestätigst, ihr würdet mir eine geben, dann wäre das schon hilfreich. Nein, das kann ich nicht machen. Das kann nur der Herr Aue, Finanzvorstand in Friedrichshafen, der war Notar, rechtkundig. Also hat er mir einen Termin gemacht bei dem Herrn Aue und mich da hingefahren, habe ich das gleich erzählt. Herr Aue war ein knochentrockener Banker und hat gesagt, wie, Sie möchten eine Garantie haben, dass Sie, dass wir würden, aber Sie wollen gar nicht? Sagt ja. Das können Sie haben. Das verpflichtet uns ja zu nichts. Habe ich gesagt, genau, das möchte ich doch. Dann habe ich diese Bankgarantie bekommen, die keine Garantie war.
Ja.
Habe dann Stempel drauf gehabt, habe die nach Spanien geschickt. Und das lief. Hat niemand nachgefragt, dass da der Konjunktiv drin stand. Und das aber nicht irgendwelche Gründe da stand, unter welchen Bedingungen die mir die geben würden. Sondern es ist einfach gelaufen. Also es geht nicht, gibt's nicht, gab's nicht. Nicht. Fällt mir dabei ein, wenn ich den Schein hier so vor mir liegen sehe.
Ja, da liegt
Markschein.
Einiges. Habt ihr noch Whisky? Nee, ihr habt ausgetrunken. Ja, da müsst ihr jetzt mit Aperol anstoßen. Es war sehr schön mit euch, dass ihr mir so Rede und Antwort gestanden habt.
Hast du so liebevoll vorbereitet.
Es war eine sehr schöne Zeit.
Hat Spaß gemacht, der Austausch.
Albrecht, nimm deine Nudeln mit.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.